Wir haben von Anfang an ein tiefes Grundverständnis, warum wir hier sind, für wen wir hier sind und wie wir gemeinsam ineinander greifen, um diesen Purpose auch zu erfüllen.
Kamesita Nada ist Vorstand der zweiten Sparkasse, einer Bank, die das Ziel hat, tausenden Menschen eine echte zweite Chance zu geben. Wie führt sie eine Bank, deren Erfolg daran gemessen wird, ob es gelingt, Kundinnen wieder zu verlieren? Mehr noch, wie managt sie über 380 ehrenamtliche Kolleginnen in ganz Österreich, verbunden nur durch einen zentralen Purpose? Du hörst Leaders of Transformation. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's! Kamesita, das ist mir eine riesige Freude, ein großes Glück. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zu Gast bist bei uns im Podcast. Du bist Vorständin der zweiten Sparkasse. Du leitest das Social Banking bei der Erste Bank. Also allein das schon sind unfassbare Jobs, die du da machst. Vielleicht erzähl kurz speziell, und deswegen bist du ja hauptsächlich da. Erzähl kurz, was machst du bei der zweiten Sparkasse? Was ist da sozusagen dein Antrieb? Seit wann gibt's das? Ich glaube, wir sind ja im 20. Jahr des Bestehens. Das ist ja ein Riesenglück, dass das jetzt zusammenfällt. Erzähl kurz bitte.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Die zweite Sparkasse ist, und du hast vollkommen recht, schon 20 Jahre alt dieses Jahr und ist Österreichs einziges ausschließlich sozial orientiertes Bankinstitut. Und nicht nur das, wir sind nicht nur nicht profitorientiert und unsere Kundinnen sind auch Menschen, die es gerade wirklich besonders schwer haben im Leben, sondern wir sind auch ausschließlich ehrenamtlich geführt im Tagesgeschäft. Das heißt, ich arbeite jeden Tag gemeinsam mit meinen mittlerweile über 380 ehrenamtlichen Kolleginnen österreichweit, um Menschen zu begleiten, eingebettet nicht nur bei uns in unsere Services, sondern gemeinsam mit ganz tollen NGOs, die uns auf der sozialarbeiterischen Seite unterstützen.
Da ist schon so viel drinnen, wo ich nachfragen muss. Im Vorgespräch hast du was erzählt. Hast du erzählt von fast 26, bald 27.000 Menschen, denen ihr helfen, die ihr begleiten konntet. Vielleicht sag kurz, was macht ihr für die? Was kriegen die bei euch? Was sie vielleicht woanders auch gar nicht bekommen können?
Die zweite orientiert sich sehr stark an dem Grundsatz des Social Banking. Du hast ja gesagt, ich bin Social Bankerin, im Brotberuf auch. Was ist das? Wir bemühen uns als Social Banker, dass wir immer dann ins Spiel kommen, wenn mit einer Bankdienstleistung ein sozialer Mehrwert erwirtschaftet kann. Das ist aber keine Spende, das ist auch keine Almose in Gottes Namen. Das ist wirklich ein Versuch, mit der Bankdienstleistung Menschen zu ermächtigen und zu stärken in einer Phase, wo sie vielleicht ganz andere Themen im Sinn haben und vor Augen haben. Es geht um finanzielle Inklusion, weil wir verstanden haben, dass wenn du selber keinen guten Zugang hast zu deinen eigenen Finanzen, dich das wahrscheinlich sehr stark daran hindert, wieder stärker zu werden und auch wirtschaftlich teilhaben zu können. Das ist der Grundgedanke. Und in der zweiten leben wir das ganz proaktiv dadurch, dass wir eigene Bankangebote haben für unsere Zielgruppe, die genau dann helfen sollen und dort helfen sollen, wo sie sich gerade befinden. Das sind zum Beispiel Menschen, die gerade durch den Privatkonkurs gehen, deren klassisches Konto nicht mehr gut funktioniert, die mehr Zeit brauchen, die vielleicht eigene Kontomodelllösungen brauchen. Das können wir dann bieten. Es sind auch vielleicht Menschen, die aus einer Suchterkrankung kommen und gerade rehabilitieren. Es sind Menschen, die vielleicht eine Zeit im Gefängnis verbracht haben. Und es sind auch vielleicht Menschen, die nicht viel Glück hatten, familiär, und jetzt gerade am Sprung von einer betreuten Wohneinrichtung ins eigenständige Leben sind und hier von uns Zeit und Rüstzeug bekommen. Unsere Bankangebote sind jetzt, und ich sag's ganz klar, ein Bankkonto ist ein Bankkonto ist ein Bankkonto. Ja. Das ist jetzt nicht, die Infrastruktur dahinter ist nicht die Leistung per se. Die Leistung sind unsere Mitarbeiterinnen, die ohne Verkaufsdruck sich unfassbar viel Zeit für jede einzelne Person nehmen können und genau dort begleiten und helfen können, wo die Person das gerade braucht. Wenn es darum geht, welche Daueraufträge richte ich ein, worauf muss ich achten? Wenn es darum geht, vielleicht eine betreute Kontolösung, die von der Schuldenberatung angeboten wird, zu nutzen. Oder wenn es darum geht, dass ich zum dritten Mal meine Bankomatkarten verloren habe, ja, dann ist das halt so. Mhm. Dafür haben wir Zeit und die können wir jedem und jeder Einzelnen geben.
Klingt super spannend. Du hast jetzt, wie gesagt, da gleich einige Themen aufgeworfen, wo ich natürlich nachfragen darf und muss, wenn ich darf, versuche. Du hast gesagt, deine Mitarbeiter sind da ehrenamtlich dabei, deine Mitarbeiterinnen, dein Team. Wie gelingt es? Weil die daneben einen Brotberuf haben oder weil das ist ja teilweise ein komplizierter Beratungsjob und Leistung, den die da abliefern. Wie gelingt es? Und wie gelingt es auch dir, so ein Team anzuführen, anzuleiten, wenn man jetzt sozusagen jetzt nicht das klassische hierarchische System hat? Ja?
Das ist vollkommen richtig. Also eine Organisation im Ehrenamt oder für ein Ehrenamt ist besonders herausfordernd. Du brauchst besonders viel Commitment und intrinsische Motivation von den Kollegen und Kolleginnen. Das sind Themen natürlich der zeitlichen Verfügbarkeit. Auch der Frage, wie gebe ich Ausbildungsinhalte wirklich gut und strukturiert weiter, dass auch jede Person immer voll am Puls der Zeit ist, auch wenn sie mal 2 Wochen nicht da ist. Wir behelfen uns da auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber die wichtigste hast du schon gesagt, wir haben eine extrem flache Hierarchie. Okay. Also ich habe meine Vorstandskolleginnen, den Rupi Rieder und die Karin Wochele, und wir haben ein tolles Team, das auch noch unterstützt auf Ebene der Prokura. Aber ab dann sind wir quasi hierarchielos und wir arbeiten wirklich Schulter an Schulter. Das ist einmal der allererste große Schritt. Der zweite ist, dass wir natürlich inhaltlich schon ein paar Voraussetzungen haben. Alle unsere Kollegen und Kolleginnen haben einen Hintergrund in der Sparkassenwelt in ganz Österreich. Das heißt, wir können davon ausgehen, weil wir ja eine durchaus nahezu vollwertige Bank sind, dass alle Kollegen und Kolleginnen das notwendige fachliche Wissen mitbringen.
Sind eigentlich Profis.
Entweder weil sie selber gerade aktiv im Bankbereich sind oder weil sie Pensionisten und Pensionistinnen aus dem Sparkassensektor sind. Aber natürlich bekommt auch jeder und jede Mitarbeiterin ein eigenes Ausbildungspaket von uns zu Beginn und dann auch laufend, damit wirklich alle Bescheid wissen, was die Anforderungen sind. Weil natürlich bei uns verändert sich auch viel. Also Digitalisierung schlägt voll ein, Prozesse im Banking verändern sich auch bei uns. Und da musst du alle mitnehmen, und das ist turbospannend, weil meine jüngsten Mitarbeiterinnen sind Anfang 20 und meine Ältesten sind über 80. Und Menschen lernen ja auch anders. Und das unterzubringen ist ja an sich schon unfassbar spannend.
Weil du sagst, jüngsten 20, ältesten 70, 80 plus. Wie kriegst du da in diese verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Backgrounds, natürlich alle irgendwie Sparkassenwelt, sagst du, aber trotzdem natürlich andere Jobs gemacht. Wie verankerst du dort dieses Gefühl, das ist modern, sagt man, das gemeinsame Purpose, den Zweck, dass das alle verstehen und verstehen, an welcher großen Sache, oder wissen die das schon, wenn sie zu dir kommen?
Das ist tatsächlich für mich ein unfassbarer Vorteil, dass wir alle in der Sparkassenwelt tätig sind oder waren. Die Sparkassenwelt an sich und die Gründungsgeschichte alleine von der ersten Sparkasse kennt man vor über 200 Jahren von einem Pfarrer mit einem ganz klaren sozialen Auftrag gegründet. Und es ist eine Kulturfrage, und diese Kultur brauche ich nicht mehr etablieren, sondern die kommt mit den Kolleginnen und Kollegen, die zu mir kommen, bereits mit. Wir haben von Anfang an ein tiefes Grundverständnis, warum wir hier sind, für wen wir hier sind und wie wir gemeinsam ineinander greifen, um diesen Purpose auch zu erfüllen. Das brauche ich nicht neu verhandeln, und das ist eine unfassbare Erleichterung.
Du hast gesagt, es gibt diesen Grundgedanken, der natürlich eben auch einen Purpose, Menschen zu helfen und zu schützen. Du hast das kurz angerissen. Aber es ist natürlich schon auch der Zweck, dass am Ende dort Business entsteht oder dass dort Zielgruppen für das Unternehmen, vielleicht auch für die erste Bank irgendwann am Weg entstehen. Ne?
Ich habe es vorher einmal kurz anklingen lassen, Social Banking nicht als Almose, nicht als Spende. Ja. Wir sind vielleicht nicht gewinnmaximierend, aber es ist durchaus mein und auch von meinen Kollegen und Kolleginnen das Bestreben, dass wir nachhaltig arbeiten können, dass wir einen Geschäftsbereich aufbauen, der auch sich selber trägt und der auch eine Geschäftsbeziehung mit den Kunden und Kundinnen etabliert, die auf Augenhöhe ist. Das heißt, wir haben keine Geber- und Empfängerhierarchie, sondern wenn du bei mir Kunde oder Kundin bist, dann bezahlst du auch bis zu einem gewissen Grad für die Leistung, die du bekommst, und ich habe auch eine Erwartungshaltung an dich in unserer Kundenbeziehung. Und das leben wir ganz stark. Und das ist auch wichtig, damit sich unser Modell trägt, eben damit es nicht von einem Tag auf den anderen einmal wegfällt, weil es eben nur etwas ist, was man bespielen kann, wenn genug übrig ist dafür.
Weil jemand, der bis jetzt es gut gemeint hat, es nicht mehr will.
Korrekt, genau. Also es kommt wirklich aus einer tiefen Überzeugung, und der Wunsch ist tatsächlich, dass eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe besteht. Mit allen Kunden und Kundinnen des Social Banking und ganz besonders der zweiten Sparkasse. Und na klar, dieses Geben ist keine Einbahnstraße. Auf der einen Seite, und das ist, finde ich, was, das sollten wir feiern, macht es ein super gutes Gefühl, wenn du das, was du ohnehin gut kannst, auf dem Weg einbringen kannst. Aber auf der anderen Seite entwickle ich damit ja auch oder unterstütze ich Menschen in ihrer Entwicklung. Und das ist ja die Grundlage von meinem Geschäftsmodell, auch als Bank im weiteren Sinne, dass ich mündige Menschen habe, die sich mit ihren Finanzen wohlfühlen, dass, auch wenn sie jetzt nicht einen lustvollen, spielerischen Zugang haben, dass sie sich zumindest gut auskennen und das Gefühl haben, ja, nach so und so vielen Jahren bei der Zweite bin ich jetzt soweit, jetzt gehe ich zu einer klassischen Geschäftsbank, welche auch immer das sein mag.
Wie du dazugekommen bist, das ist 5, 6, 7 Jahre her, was war so dein Blick auf die Dinge, was war so dein erster Fokus, den du gehabt hast, was wolltest du vielleicht auch verändern?
Eine Sache, die mich extrem beeindruckt hat, und ein bisschen habe ich mich natürlich schon eingelesen und die zweite kennengelernt im Vorfeld, war, dass nichts in der zweite jemals entstanden ist, ohne dass die Kundinnen und Kunden, aber auch die Sozialorganisationen, mit denen wir arbeiten, eingebunden worden sind und eingebunden werden. Ja. Das heißt, du hast niemals eine Situation, wo sich 5, 6, 7 Banker im Raum einsperren und die Welt neu erfinden und dann ist es ein Rohrkrepierer vor dem Herrn, sondern es sind immer Ideen, die an uns herangetragen worden sind. Und mit meiner Ernennung zur Vorständin und mit dem tollen Team, mit dem wir arbeiten, haben wir uns dann vorgenommen, dass wir so einen Prozess, einen Strategieprozess wieder starten und einfach einmal abfragen, wie ist denn die gesellschaftliche Großwetterlage, was sind Bedarfe, die sich vielleicht entwickelt haben innerhalb der letzten paar Jahre und wo können wir einen Mehrwert bieten? Und es hat sich da was ganz Spannendes herauskristallisiert. Als Zweite haben wir sehr stark in der Vergangenheit, und das tun wir auch weiterhin, gewirkt bei Menschen, die zum Beispiel schon in der Überschuldung sind und im Privatkonkurs. Da sind wir die Besten. Es gibt keine bessere Begleitung bankseitig als uns hierfür. Das tun wir gut und das werden wir immer weiter tun. Aber wenn du dir die Statistiken der Armuts- und Ausgrenzungszahlen in Österreich anschaust, die auf den ersten Blick sehr stabil wirken, siehst du aber, dass in diesen Statistiken doch eine immense Dynamik ist. Und zwei der Zielgruppen, die besonders betroffen sind, sind junge Erwachsene. Und auch Alleinerziehende, oder brauche eigentlich gar nicht viel gendern, Alleinerzieherinnen. Und wir haben uns vorgenommen, nach vielen, vielen, vielen Gesprächen, also wir haben fast ein Jahr lang wirklich Gespräche geführt und wirklich ausschließlich zugehört, haben wir beschlossen, stärker in den präventiven Fokus zu gehen, stärker in Bereichen der Finanzbildung und Bankleistungsgestaltung für Menschen, die jetzt an einem wesentlichen Punkt in ihrem Leben sind, wo sich ein bisschen entscheidet, so ein Tipping Point, stabilisiere ich jetzt, oder könnte es auch schwierig werden für mich, dort reinzugreifen und eher präventiv tätig zu werden. Und das verfolgen wir jetzt mit aller Kraft seit wenigen Jahren. Und das schaut sehr gut aus.
Du hast dort angefangen. Hat es auch Themen gegeben, wo du gesagt hast, eben jetzt sozusagen aus der Erste Bank kommend, wo du gesagt hast, das will ich bewusst nicht machen in der zweiten Sparkasse, das will ich bewusst gern anders machen, kann ich dort vielleicht auch?
Wir versuchen immer einfacher zu sein und einfacher zu wirken als Bank, klassisch, wie wir es kennen. Das ist jetzt eine total spannende Phase. Das ist ein wirklich spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast. In der Vergangenheit war es so, wenn ich bewusst einfach sein wollte, habe ich sehr stark manuelle Prozesse gehabt. Sehr viel zwischenmenschlich, auch vielleicht ein bisschen mehr Papier mal, aber grundsätzlich habe ich geschaut, dass ich sehr stark analog arbeite. Und wir sind jetzt an so einem spannenden Punkt, wo ich eigentlich auch als zweite Sparkasse, wo sich meine Kunden und Kundinnen auch verjüngen natürlich, wo das ganze Umfeld, in dem wir leben, anders ist, Stichwort AI, wo ich mir tatsächlich überlegen muss, bin ich nicht die kompliziertere, wenn ich weiterhin sehr stark analog arbeite und muss ich nicht schauen, dass ich selber digitaler werde. Und das ist eine unfassbar spannende Zeit, die wir gut bewältigen werden. Aber auch hier wieder das Mitnehmen aller Altersgruppen, nicht nur bei den Mitarbeiterinnen, sondern auch bei den Kunden und Kundinnen. Das ist sicherlich eine Sache, wo wir auch als Zweite vom Sparkassensektor lernen müssen und dürfen.
Weil du sagst, die Digitalisierung ist gerade für Junge, oder KI-Sierung und Digitalisierung ist gerade für Junge so ein Mittel, um Zugänglichkeit zu schaffen. Ist das, was dahinter steckt?
Korrekt, schon? Ja.
Weil viele von denen gar nicht mehr gewohnt sind, persönliche Banken aufzusuchen, sondern sagen, eigentlich hätte ich gerne meine App oder was auch immer.
Wenn ich mit meinen Eltern spreche, die sagen, sie wollen zur Bank gehen und sie möchten einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Voll okay, voll fein. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, mit denen ich jetzt auch im Rahmen der Zweite zu tun habe, für die ist das mega aufwendig, wenn sie da irgendwo hinmarschieren müssen. Also die wollen von Finanzbildungsangeboten bis hin zu einfachen Transaktionen, die möchten das auch vorwiegend übers Handy machen. Und dem müssen wir halt auch einfach Rechnung tragen.
Wir haben kurz schon darüber gesprochen, dass 26.000, 27.000 Menschen sozusagen ihr unterstützt habt, begleitet habt. Wie messt ihr den Erfolg? Also wann ist etwas erfolgreich? Wirklich jetzt, wir kommen beide aus der Wirtschaftswelt und wir sind im Podcast Leaders of Transformation. Also wie bemisst sich harter, auch wirtschaftlicher Erfolg, aber wie bemisst sich es natürlich auch den Kunden gegenüber, weil die sind vielleicht jetzt anders gebaut. Und also wie tut ihr das?
Das ist die Königsdisziplin des sozialen Unternehmertums.
Deswegen erlaube ich mir, sie wenn dann dir ja, zu fragen.
Die Wirkungsmessung. Wir messen dann unterschiedlich, aber wir haben einen Fixpunkt und der spätestens alle 2 Jahre dürfen wir gemeinsam mit der Erste Group teilnehmen an der Wirkungsmessung. Und da werden unsere Kunden, basierend auf einer Methodik, die mit der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt wurde, befragt. Und diese Befragung geht von der allgemeinen Zufriedenheit mit den Services bis hin zu Themen rund um, bin ich zuversichtlicher, fühle ich mich gesünder, aber natürlich auch Hard Facts wie, kann ich meine Ausgaben nun nicht nur besser im Blick behalten, sondern auch wirklich regelmäßig gut bedienen? Ist mein Schuldenstand stabil oder hat er sich reduziert? Und immer aber auch ganz klar mit der Konnotation, hat die zweite dazu beigetragen und auch immer die Möglichkeit,
ist das zufällig passiert,
sich,
oder?
Genau, sich da auch klar und offen in Kommentaren zu äußern. Und unser Zugang ist ja auch ganz klar, also fail fast und einfach realistisch bleiben. Wenn ich merke, dass eine Maßnahme, die ich setze, nicht ankommt oder nicht funktioniert, ich probiere es einmal, zweimal, ich drehe auch Themen ab, wenn ich merke, dass sie nicht wirken, weil mein oberster Auftrag ist, eine Wirkung zu erzielen in der Stabilisierung meiner und in der Bestärkung meiner Kunden und Kundinnen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann darf das Thema auch wieder ziehen. Die letzte Auswertung ist gerade frisch auf unserer Website und die zeigt durchgehend, dass ein überwiegender Anteil der Kunden mit unseren Leistungen zufrieden ist und auf eine Art und Weise profitiert, wie wir es uns nur in unseren kühnsten Träumen wünschen dürfen. Und das bestärkt uns sehr.
Also ich habe natürlich, wir haben uns das angeschaut, es ist schwer beeindruckend, zeigt doch, dass es das seit 20 Jahren gibt, die Sache. Und ich muss dich, erlaub mir trotzdem fragen, gibt es Dinge, die auch nicht geklappt haben, die nicht funktioniert haben, das ist ein Fehler, weil gerade unsere Hörerinnen und Hörer natürlich gerade von erfolgreichen Menschen auch hören wollen, ja, was kann also jemand, der viel Verantwortung trägt, worauf soll ich achten? Welchen Fehler muss ich nicht selbst begehen?
Zum Beispiel die Frage, wer ist mein Publikum und wer ist meine Zielgruppe? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen. Und in unserem Strategieprozess haben wir eine Zielgruppe definiert. Das waren Menschen, die in sozialen Märkten einkaufen. Und wir dachten uns, es wäre doch partnerschaftlich mit NGOs, könnte es ein Thema sein, dass auch Menschen, die im Sozialmarkt sind, Interesse haben an unserer Bankdienstleistung. Und das war in der Recherche sehr vielversprechend, dass wir hier die Leute erreichen, die wir erreichen wollen. Und in der Praxis hat das überhaupt nicht funktioniert. Aus ganz vielen Gründen nicht. Angefangen davon, dass grundsätzlich Menschen sehr gezielt in den Sozialmarkt gehen und überhaupt kein Interesse da jetzt haben, da irgendwas zu nehmen, was da aufliegt. Auch das Kontoboxmodell ist nicht unendlich gut angekommen, war viel zu kompliziert. Auch die Frage, ist das gewährleistet, dass auch eine laufende Betreuung und Begleitung durch eine Sozialorganisation etwas, was ich ja eigentlich voraussetze. Also in Summe mussten wir das auch einfach abdrehen. Und da ist doch sehr viel Herzblut hineingeflossen. Und das ist ein Fall, wo ich sage, das ist okay. Es hat einfach nicht geklappt.
Und auch ein gut, auch absolute Klasse und Stärke, wenn man dann auch sagt, man beendet es oder macht es anders. Ne? Gehört auch dazu. Ja. Nächste Woche geht's weiter. Wir sprechen darüber, was Profitunternehmen von Non-Profit-Organisationen lernen können. Ich freue mich, wenn du jetzt den Kanal abonnierst und nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Dein Alexander Zauner. Bis bald.